Mehrmals täglich den Blutzucker messen, Mahlzeiten und Reisen genauestens planen und die Insulinpumpe, die ist immer mit dabei. Wer an Diabetes Typ 1 erkrankt ist, muss den eigenen Blutzucker ständig im Blick haben. Das belastet den Alltag und im schlimmsten Fall auch die Psyche. Doch Besserung ist in Sicht. Die pharmazeutische Forschung arbeitet an neuen Insulinmedikamenten und die haben es in sich.
Also im ultimativen Idealfall bräuchte man gar keine Insulinpumpe mehr. Dann würde dieses Insulin einfach immer mal wieder nachgespritzt, einmal am Tag oder vielleicht sogar nur einmal die Woche.
Microscope. Pharma Insights aus Forschung und Medizin. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Herzlich willkommen bei Microscope. Mein Name ist Philipp Eins. Neue Wege bei der Insulinbehandlung, das ist das Thema und darüber spreche ich heute mit zwei Gästen. Zum einen Eleni Ruckert. Sie studiert Biotechnologie an der Technischen Universität Berlin und arbeitet in der Kommunikationsabteilung des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Außerdem ist sie selbst an Typ-1-Diabetes erkrankt und kann ganz persönlich davon berichten. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Hallo.
Und wie immer am Start Dr. Rolf Hömke, Forschungssprecher des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Er hat die wissenschaftliche Perspektive auf das Thema und bringt uns mit ganz gewohnter Gründlichkeit auf den neuesten Forschungsstand. Hallo Herr Hömke.
Ja, schönen guten Tag.
Frau Ruckert, nehmen Sie uns doch erstmal mit. Wie haben Sie erfahren, dass Sie an Typ-1-Diabetes erkrankt sind?
Also das ist jetzt schon eine ganze Weile her bei mir, ungefähr 12 Jahre. Damals hatte ich sehr viel Durst, ich war sehr viel müde und das hat dann meine Mutter auch natürlich schnell bemerkt. Dann waren wir beim Arzt, der hat dann den Blutzucker gemessen. Aha. Ja, kurz darauf war ich dann im Krankenhaus für einige Tage und habe die Diagnose Diabetes Typ 1 erhalten.
Wie alt waren Sie da?
Da war ich 10. Ich weiß auch noch, dass das rund um Weihnachten war. Ich war tatsächlich so müde, dass ich gar nicht mehr mitbekomme, was ich wirklich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe.
Und das ist ja für eine 10-Jährige dann doch ungewöhnlich.
Ja, tatsächlich. Es war ein Bett, wie sich hinterher herausgestellt hat. und über Silvester war ich dann im Krankenhaus und habe auch Silvester verschlafen.
Okay. Und als Sie das dann gehört haben, kleines Mädchen, Typ-1-Diabetes, wissen Sie doch, was Ihnen neulich in den Kopf ging oder was Sie da dachten? Weiß man erstmal nicht, was das ist, ne?
Ja, also die Ärztin hat mir gesagt, dass ich jetzt eben auf die Kohlenhydrate achten muss und lernen muss, wie ich die schätze. Daraufhin dachte ich mir dann, okay, dann esse ich eben keine Kohlenhydrate mehr. Dass das nicht funktioniert, hat sich dann relativ schnell herausgestellt. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war mir noch nicht ganz bewusst, was das für eine Tragweite hat, diese Diagnose, einfach weil man halt noch Kind ist. Ja, aber so ist man da langsam reingewachsen.
Wie ging es denn dann weiter? Also Sie waren im Krankenhaus und danach?
Nachdem ich die Woche da im Krankenhaus verbracht habe und so einen kurzen Crashkurs quasi bekommen habe, war ich zu Hause wieder im Alltag und irgendwie hat sich alles verändert. Man musste viel Zeit dafür am Anfang einplanen und ich glaube auch für meine Mutter war das sehr herausfordernd. Aber wir haben das dann als Team gut gemacht, würde ich sagen, und so mit jeder neuen Alltagssituation hat man halt was gelernt und ist dann so über die Jahre zum Experten geworden.
Ging es denn auch gleich los mit Spritzen, Insulinspritzen, wie man das so kennt?
Ja, das war eigentlich schon ab Tag 1 Thema. Ich hatte am Anfang eine sehr, sehr nette und sehr liebevolle Krankenpflegerin, die sich viel Zeit genommen hat, mir das beizubringen und mir auch so ein bisschen die Angst vor den Spritzen zu nehmen. Gerade als Kind ist man das ja nicht gewöhnt und ich glaube, niemand mag Spritzen wirklich gern. Aber dann zu hören, dass man das so 7 bis 8 Mal am Tag machen muss, war nicht so einfach, aber auch das habe ich irgendwie hinbekommen und
Nun war Frau Ruckert ja recht jung, bei der Diagnose 10 Jahre alt, ist aber gar nicht so ungewöhnlich für den Beginn der Erkrankung, habe ich gelesen. Wer ist denn eigentlich genau betroffen?
Also typischerweise tritt die Krankheit auf oder macht sich bemerkbar im Alter zwischen 10 und 19. Es kann aber auch schon früher beginnen. Und es kann auch tatsächlich passieren, dass Erwachsene irgendwann noch einen Typ-1-Diabetes entwickeln. Aber wenn er einmal da ist, geht er nicht mehr weg.
Mhm. Versuchen wir mal so ein bisschen rauszufinden, was es eigentlich heißt, Typ-1-Diabetes. Was passiert da im Körper?
Der Körper braucht Zucker, Glucose, bestimmten Zucker, Traubenzucker, als Treibstoff. Das heißt, im Blut ist immer eine gewisse Menge Glucose drin, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. So, das heißt dann der Blutzuckerspiegel, so das übliche Wort. Und der Körper will dafür sorgen, dass es nie zu wenig ist, denn dann könnte man bewusstlos werden. Aber es darf auch möglichst nie zu viel sein, denn Zucker ist ein bisschen ambivalent. Das heißt, wir alle brauchen Blutzucker als Treibstoff, aber dieser Blutzucker hat die unangenehme Eigenschaft, dass er langsam Proteine schädigt.
Also der greift den eigenen Körper sozusagen
an. Der greift den eigenen Körper an. Nun kann der Körper das auch wieder reparieren und solange das Reparieren schnell genug geht, macht das nichts. Aber wenn zu viel Blutzucker da ist, dann schädigt der die Proteine schneller, als die körpereigene Reparatur arbeiten kann. Und dann können eben Organe geschädigt werden.
Und bei Typ 1 Diabetes, was passiert da eben genau?
Der Körper reguliert den Blutzuckerspiegel mit Hilfe von einer Reihe von Hormonen. Hormone sind immer Stoffe, die werden in irgendeinem Organ gebildet, verteilen sich dann über das Blut und sagen anderen Organen, was zu tun ist. So, und eins dieser Hormone ist das Insulin. Das Insulin wird in der Bauchspeicheldrüse gebildet, die dafür den Blutzuckerspiegel selber laufend misst. So, und dann schüttet sie Insulin aus, das verbreitet sich im Körper und die Zellen in den Muskeln beispielsweise, die können sich öffnen und Blutzucker aufnehmen aus dem Blut, wenn sie vom Insulin berührt worden sind. Das heißt, die haben Rezeptoren, also Moleküle an ihrer Oberfläche. Und wenn das Insulin kommt, dann ist das quasi wie so ein Schlüssel, schließt auf und dann geht ein kleiner Transportkanal auf, durch den Glucose, der Blutzucker, aufgenommen werden kann. So, ist kein Insulin da, können die das nicht, dann ist zwar Zucker im Blut, aber kommt nicht rein. Und jetzt sind wir schließlich beim Typ 1 Diabetes. Da passiert es nämlich, dass das körpereigene Immunsystem aus irgendwelchen Gründen glaubt, diese insulinbildenden Zellen seien fremd und es müsste sie bekämpfen. Dann schädigt sie, dann kann kein Insulin mehr gebildet werden und dann fällt die geordnete Kontrolle des Blutzuckerspiegels weg.
So, und das heißt, dann kann es eben sein, dass zu wenig Insulin im Körper produziert wird und deshalb muss man es von außen nachgeben, zum Beispiel mit einer Spritze.
Ganz genau. Deswegen muss man es von außen nachgeben, aber man muss sich dabei verhalten wie eine Bauchspeicheldrüse. Das heißt, wenn man ständig Insulin dazugibt, dann treibt man den Blutzuckerspiegel immer weiter runter. Denn dann werden die Muskelzellen und andere Zellen immer mehr von diesem Blutzucker aufnehmen, bis schließlich kaum noch was im Blut übrig ist. So, großes Problem. Also man darf Insulin immer nur dann spritzen, wenn es gebraucht wird. Wenn also die Menge an Zucker im Blut tendenziell eher zu hoch als zu niedrig ist.
Ja, deshalb konnte Frau Ruckert eben auch nicht sagen, jetzt einmal mit einer Spritze pro Tag reicht, sondern bis zu 7 Mal. Das muss dann immer so Stück für Stück,
genau,
peu à peu nachgegeben werden. Weiß man denn eigentlich inzwischen, wie es zu der Krankheit kommt, was dahinter steckt?
Man weiß es immer noch nicht. Man weiß, wie gesagt, das Immunsystem ist irgendwie der Täter, aber das Immunsystem muss ja auch wieder von irgendwas angestiftet worden sein, um das zu machen. Und da ist vermutet worden, es könnte vielleicht mit einer Viruskrankheit zu tun haben, dass die vielleicht irgendwie das Immunsystem da so verwirrt. Ich weiß nicht, ob du irgendwas gehört hast über Auslöser?
Also ich kann nur für mich selber sprechen und ich hatte tatsächlich einen starken Infekt, bevor ich die Diagnose erhalten habe. Also so im Herbst 2013 muss das dann gewesen sein, war ich sehr krank für einige Wochen und hatte irgendwas Hustenähnliches, was sich unnormal lang hingezogen hat. Danach war ein bisschen Ruhe und dann kamen aber die ersten Symptome und dann bin ich halt so rund um Weihnachten ins Krankenhaus gekommen.
Aber ob es zusammenhängt, weiß man eben wahrscheinlich auch nicht wirklich, ne?
Ganz genau.
Schauen wir doch mal genauer, wie man Typ 1 Diabetes heute behandeln kann, Frau Ruckert. Also Sie hatten ja schon gesagt, damals musste erstmal gespritzt werden bis zu 7 Mal am Tag das Insulin. Das geht mit solchen Spritzen mit Pens, aber eben auch mit Insulinpumpen. Was ist da der Unterschied und wie machen Sie das eigentlich heute?
Also damals bin ich eben mit diesen Insulin-Pens gestartet. Die sehen aus wie ein Kugelschreiber mit Deckel quasi. Und hatte ich verschiedene Insulinsorten, zwei verschiedene, die ich dann spritzen musste am Tag. Über die Zeit gab es aber eben neue Technik, die ich auch so immer probiert habe, zusammen mit der Diabetologin. Zum Beispiel einen Blutzuckersensor und eben eine Insulinpumpe dann vor einigen Jahren.
Das ist auch die Methode, die Sie heute noch verwenden?
Ganz genau. Die Insulinpumpe, ich hatte vorher eine andere, die war ohne Schlauch. Die konnte man einfach aufkleben, war relativ klobig. Aber der Vorteil war eben, dass man das Insulin und die Technik quasi auf dem Arm kleben hatte. Jetzt aktuell habe ich eine Insulinpumpe mit Schlauch. Das heißt, ich trage quasi das Gerät selber an der Hose und habe über einen Schlauch eine Verbindung zu einem Katheter. Das ist so ein kurzer, flexibler Schlauch. Davon merke ich auch nicht so viel. Man hat eben die Insulinpumpe an der Hüfte, aber da gewöhnt man sich sehr schnell dran.
Wie groß ist so eine Pumpe? Also nur erstmal so, wie ich es mir vorstellen kann. Sie holen es auch gerade raus.
Genau.
So eine Art kleiner, so ein Pager sieht das aus.
Genau, tatsächlich wurde ich schon häufiger gefragt, ob das ein Pager ist. Vor allem, wenn sie dann Geräusche von sich gibt. Aber ich wurde auch schon gefragt, ob das ein Diktiergerät sei oder ähnliches. Also da gab es schon, dann kann man sich vielleicht was drunter vorstellen. Sie ist tatsächlich relativ schwer. Also es gibt verschiedene Insulinpumpen. Meine ist relativ schwer, aber hat dafür andere Vorteile.
Und ich sehe auch, da gibt es so einen kleinen, fast transparenten Schlauch, kaum wahrnehmbar, der jetzt aber dann auch wahrscheinlich direkt unter die Haut führt.
Genau. Und die wechsle ich dann so im Durchschnitt alle 3 bis 4 Tage. Bei meiner Insulinpumpe ist der Vorteil, dass ich sie erst wechseln muss, wenn das Insulin auch wirklich leer ist. Das heißt, ich habe wenig Verschwendung. Andere Insulinpumpen, die ich vorher hatte beispielsweise, musste man immer zu einem ganz spezifischen Zeitpunkt wechseln. Da hatte ich wenig Flexibilität, aber die ist jetzt auf jeden Fall mehr gegeben.
Sie hatten auch gerade erwähnt, es braucht einen Sensor. Und den braucht es ja wahrscheinlich, damit eben auch wirklich gemessen werden kann, wie gerade der Insulinwert im Blut ist.
Genau. Der Blutzuckersensor sitzt auch im Unterhautfettgewebe, also so ganz knapp unter der Haut und misst da den Blutzucker.
Den Blutzucker, mhm.
Und der Sensor gibt dann die Blutzuckerwerte per Bluetooth an die Pumpe und auch an mein Handy. Das heißt, ich habe quasi zwei Geräte, mit denen ich meinen Blutzucker überprüfen kann. Und auf Basis dieser Blutzuckerwerte kann die Insulinpumpe dann quasi ihre Arbeit verrichten und eben mir auch schon einige Aufgaben abnehmen.
Das heißt, klingt eigentlich jetzt erstmal für mich als Außenstehenden verhältnismäßig komfortabel. Man muss sich einmal einstöpseln morgens und wahrscheinlich achten, dass das Gerät aufgeladen ist und voll auch mit Insulin gefüllt. Und dann macht das Gerät den Rest des Tages über alles selbst?
Ja, noch nicht ganz alles selbst, aber sie übernimmt viele Aufgaben. Gerade die Insulinpumpe, die ich jetzt habe seit einigen Jahren, konnte ich jetzt eben schon ausführlich testen und meine Lebensqualität ist dadurch echt enorm angestiegen, muss ich sagen. Ich kann wieder die Nächte durchschlafen. Ich habe die Insulinpumpe 24/7 an mir, außer ich gehe duschen. Dafür kann man sie dann abmachen oder manchmal beim Sport. Aber das heißt auch, dass die Insulinpumpe konstant Insulin abgeben kann. Und dadurch, dass sie die Verbindung mit dem Blutzuckersensor hat, berechnet sie dann voraus, wo der Blutzucker in den nächsten 30 Minuten ungefähr sich befinden könnte. Und auf Basis dessen kann sie dann selber Insulin abgeben, in einer verringerten Menge natürlich, weil es eben in keinem Fall zu einer Unterzuckerung kommen darf. Das hat der Höbenke ja schon erzählt, dass es gefährlich sein kann, wenn man eben in Ohnmacht fällt. Das gilt es auf jeden Fall zu verhindern. Genau, aber sie kann eben auch selbstständig schon Insulin abgeben und das macht sich sehr bemerkbar im Alltag.
Mhm. Herr Höbenke, ist das so State of the Art? Kann man das so sagen?
Also das ist schon, wie soll ich sagen, probably best state of the art, was momentan möglich ist, dass man wirklich ein System hat, wo also der Sensor und die Pumpe direkt miteinander verschaltet sind. Also nicht der Sensor irgendwas sagt, woraufhin jetzt der oder die Pumpenträgerin eine Entscheidung trifft und dann selber nachjustiert, sondern wo das überwiegend alleine läuft, aber natürlich mit der Möglichkeit, jederzeit einzugreifen. Also es ist ja nicht so, dass man sozusagen dieser Technik komplett ausgeliefert wäre. Man kann jederzeit auch eingreifen, oder?
Genau, und auch zu den Mahlzeiten muss ich immer noch händisch in die Insulinpumpe eingeben, wie viel Kohlenhydrate ich essen werde. Also ich muss eben schätzen können, wie viel Kohlenhydrate ich da gerade vor mir habe. Das ist immer noch meine Aufgabe. Und wenn ich mich da verschätze, dann kann die Insulinpumpe meine Fehler ein bisschen abpuffern, aber eben nicht vollständig.
Das heißt, wenn man mal schnell zu Kartoffelchips greift, das geht dann eben so nicht.
Das kann die Pumpe nicht vorhersehen. Genau, das heißt, das muss ich ihr dann trotzdem noch sagen. Aber wenn ich mich dann ein bisschen in der Menge verschätze, puffert sie eben eine Menge ab. Und gerade nachts kann sie eben selbstständig korrigieren, wenn ich eben am Schlafen bin.
Mhm. Gibt es dennoch so Einschränkungen im Alltag, Frau Ockert, wo Sie sagen würden, ja, das ist dann doch noch nervig, also vielleicht genau sowas, dass man nicht einfach mal schnell einen Apfel essen kann?
Ja, ich würde schon sagen, dass man immer noch ein bisschen weiter in die Zukunft denken muss, gerade wenn es um Sport geht. Also ich mache gerne Sport und auch mehrfach die Woche. Da muss man eben schon ein bisschen planen. Es gibt einen extra Bewegungsmodus, mit dem man quasi der Insulinpumpe sagen kann, dass man sich jetzt mehr bewegt und man infolgedessen weniger Insulin braucht. Aber das muss ich eben am besten schon ein paar Stunden vorher einstellen. Das heißt jetzt mal eben so, joggen gehen ist schwierig. Auch das ist irgendwie machbar, aber es braucht eben mehr Vorbereitung. Ich bin in meinem Freundeskreis zum Beispiel bekannt dafür, dass ich Brausebrocken dabei habe, also so Brausebonbons quasi. Das ist so mein Mittel gegen Unterzuckerung. Genau, ansonsten piept die Insulinpumpe häufiger. Kann ich halt nicht verhindern. Und wenn man dann manchmal, ich weiß nicht, ich saß in der Oper oder im Theater und die Insulinpumpe piept, das bekommt natürlich jeder mit. Aber ich glaube, wenn man da ein bisschen entspannter und mit Humor damit umgeht, was ich irgendwie versuche, dann ist das sehr erträglich.
Also ich höre schon raus, so ganz ohne Planung geht's nicht und ganz vergessen kann man die Insulinpumpe auch nicht. Aber vielleicht kommen wir mal im nächsten Punkt dazu, was die pharmazeutische Forschung gerade anstellt, damit man das vielleicht eben doch eines Tages vergessen kann, nämlich Insulinmedikamente, die gewissermaßen selbst den Blutzuckerspiegel messen und darauf reagieren könnten. Das klingt jetzt erstmal fast schon wie Science Fiction. Ist es Science Fiction oder gibt's das
bald also, wirklich? Ist vor allen Dingen Science, würde ich mal sagen.
Science ohne Fiction.
Es ist schon nicht mehr Fiction, ja. Denn es wird tatsächlich daran gearbeitet in Labors und ein Projekt hat es tatsächlich schon so weit geschafft, dass man anfängt, es jetzt eben mit Freiwilligen zu erproben. Mhm. Und wir haben das ja eben auch gehört. Also eine Sache, die immer das Thema ist, ist ja nicht den Blutzuckerspiegel zu tief treiben. Ja, nicht zu viel Insulinwirkung haben, sodass eben zu wenig Zucker da ist und die Gefahr von Bewusstlosigkeit oder sowas droht. Oder und man hätte also im Idealfall gerne ein Insulinmedikament, das wirksam ist, wenn der Blutzuckerspiegel leidlich hoch ist, aber aufhört zu wirken oder gar nicht erst anfängt zu wirken, wenn der Blutzuckerspiegel niedrig ist. So, und man hat sich wirklich seit 50 Jahren Gedanken darüber gemacht, wie man sowas machen könnte. Denn das normale Insulin, wenn es erstmal im Blut ist, dann wirkt es. Gut, das Einzige, was diese Wirkung stoppen kann, ist letztlich die Leber, die sammelt es nämlich wieder ein. Mhm. Das heißt, die ist da auch sehr rege dabei. Das heißt, so nach 6-8 Minuten oder so ist von einer einmal ausgestoßenen Insulinmenge nur noch die Hälfte im Blut. So. Die muss das ja einsammeln, sonst würde man im Laufe des Tages immer mehr Insulin im Blut haben. Das wäre eine Katastrophe. Also es geht ja nicht so. Also die Leber arbeitet, sammelt Insulin wieder ein, aber das alleine reicht nicht, um die Sache in Schach zu halten. So, und jetzt also waren Ideen gefragt, wie kann man so ein Insulinmedikament machen, das so funktioniert? Und mehrere Forschungsgruppen haben gesagt, dann geben wir eben nicht einfach Insulin, sondern wir binden das Insulin an andere Moleküle, die irgendwie imstande sind, die Glukosemenge wahrzunehmen und das Insulin nur freizugeben, wenn relativ viel Glukose da ist.
Also ich stelle mir jetzt gerade so vor, da ist ein Medikament, das umhüllt dieses Insulin und diese Hülle wird erst sozusagen aufgebrochen und freigegeben, wenn der Körper das auch braucht.
Das wäre so eine Möglichkeit. Aber zwei Projekte machen es tatsächlich anders. Die mischen dieses Insulin mit Molekülen. Die einen benutzen dafür ein ganz synthetisch hergestelltes Molekül, die anderen benutzen dafür ein Kohlenhydrat, das sie aus Mais gewinnen können. Und die haben eben die Eigenschaft, dass sich Insulin gut an die dran heftet. So. Aber mit gewissen Tricks konnte man die eben dazu bringen, dass diese Anheftung eben nachlässt, je mehr Zucker da ist.
Ah ja.
Diese Anheftung funktioniert zum Teil so, wie wenn man einen Luftballon nimmt und reibt den so ein bisschen an einem Pullover, dann kann man den an die Wand kleben. Das ist so eine elektrostatische, hier ein bisschen positiv, hier ein bisschen negativ, Zusammenhalt. Kann man jederzeit wieder abziehen, hängt also nicht untrennbar fest, aber es haftet aneinander. So, man hat eben Stoffe gefunden, bei denen diese elektrostatische Haftung nachlässt, wenn Glucose dazu kommt. So, dann kommen ein Teil des Insulins frei und das freie Insulin kann dann ins Blut übertreten. Also man hat das vorher meinetwegen ins Fettgewebe gespritzt, dieses Gemisch. So, und dann kann eben das frei gewordene Insulin ins Blut übertreten, seine Arbeit machen.
Mhm.
Gibt so ein Projekt dieser Art in Australien, gibt ein anderes Projekt in den USA, die das genauso machen.
Und das muss man sich vorstellen, das funktioniert jetzt wirklich auf so eine Ebene von Nanopartikeln. Ne? Also
genau.
Das ist jetzt nicht, wir beschreiben das jetzt, kann man sich so ein bisschen größer vorstellen in unserer Beschreibung, aber letztendlich funktioniert das winzig klein.
Das sind wirklich nanogroße Partikel. Das heißt, das sind dann eben Moleküle, die für ein Molekül vergleichsweise groß sind, aber natürlich immer noch viel, viel kleiner als alles, was man unter Mikroskop als Einzelteile sehen kann, das dann eben mit dem Insulin vermengt wird, das Insulin haftet und dann zieht man das eben auf eine Spritze und ich weiß gar nicht, wie das aussieht, stelle es mir vielleicht so ein bisschen milchig vor, aber ich weiß es nicht, ich habe es noch nie gesehen. So, und spritzt das eben. So, und dann hat man so ein Depot unter der Haut und dann wird eben, je nachdem, ob mehr Blutzucker da ist oder weniger, wird mehr oder weniger Insulin aus diesem Gemisch herausgelöst.
Wie oft müsste man diese Spritze denn initiieren? Also ist das so, dass man das alle jede Woche macht oder einmal am Tag?
Also so einmal am Tag ist so ein plausibles Entwicklungsziel, sage ich mal, dass man das so hinbekommt. Aber einmal die Woche wäre natürlich auch super. Das ist klar. Aber es geht auch noch anders.
Bleiben wir erstmal noch bei dem Beispiel. Sie hatten gerade schon gesagt, in den USA und in Australien, da sind Teams dran, das zu entwickeln. Und da werden auch schon Tests durchgeführt. Wissen Sie schon was von den Ergebnissen?
Also die Tests, die da durchgeführt werden, die wurden mit Schweinen gemacht und mit Mäusen. Bei denen sieht es sehr gut aus. Also diese Moleküle verhalten sich so, dass eben eine sinnvolle Menge Insulin zur rechten Zeit, also beim rechten Blutzuckerspiegel, abgegeben wird. Aber natürlich sind Mäuse und Schweine nicht genauso eingestellt wie Menschen. Das heißt, das ist schon mal sehr gut, dass es bei denen funktioniert. Man wird es aber beim Menschen nochmal neu erproben müssen und eventuell durch kleine Veränderungen an den Molekülen ein bisschen anders justieren, dass das Insulin ein bisschen fester heftet oder ein bisschen leichter abgeht. Das ist aber noch Zukunftsmusik.
Und nun sagten Sie gerade, ja, es gibt noch ein anderes Projekt, das verfolgt wiederum den Ansatz, das Insulin selbst so zu verändern, dass es bei niedrigem Blutzuckerspiegel fast inaktiv wird. Also genau. Können Sie das nochmal beschreiben?
Das ist wirklich eine spannende Sache. Da haben sich die Forscherinnen und Forscher das Insulin selbst, also die einzelnen Insulinmoleküle, vorgenommen. Und man kann die sich jetzt mal so vorstellen, als so längliche Gebilde. Und die haben quasi vorne noch einen Kopf dran gesetzt und hinten noch einen Schwanz dran gesetzt. So, der Schwanz ist im Prinzip ein festgebundenes Glukosemolekül. Und der Kopf will beißen in Glukose. So, wenn ich dieses Insulin, das kann ich so ein bisschen wie eine Schlange vorstellen, die dann eben versucht, mit dem Kopf zu beißen. Und wenn nichts Besseres da ist, dann beißt sie sich eben in den Schwanz. So, dabei krümmt sie sich, das heißt, das ganze Insulinmolekül krümmt sich, wenn eben das Kopfteil sich mit dem Schwanzteil verbindet. Und ein krummes Insulin, wenn das nun gespritzt wird und auf einen Insulinrezeptor trifft, ist aber keine nicht viel Blutzucker unterwegs, dann passt das nicht, weil es krumm ist. Es passt nicht mehr richtig in diese, an diese Stelle, wo es dran binden muss, damit eben das Schloss aufgeht. Also niedriger Blutzucker, dieses erweiterte Insulin kommt und kann nicht viel tun, weil es mit sich selbst sich verbissen hat und krumm ist. So, wenn jetzt viel Blutzucker dazukommt, dann auf einmal kann dieser Kopf ja auch einfach, auch schnell, eins von diesen Glukosemolekülen, das da im Blut rumschwimmt, schnappen. So, dann ist dieses Molekül wieder entspannt, wie eine Schlange, wo der Schwanz ordentlich hinten und der Kopf ordentlich vorne ist. So, und in dieser entspannten Form, so passt dieses Insulin auch an den Insulinrezeptor. Dann also wirkt das Insulin in dem Sinne, dass Insulinrezeptor berührt wird, Schloss geht auf, der Durchgang für Glukose in die Zellen hinein funktioniert, die Zellen kriegen ihre Glukose, die sie brauchen zum Arbeiten, und der Blutzuckerspiegel sinkt, weil ja Glukose in den Zellen verschwindet. So wie man es haben möchte.
Müsste man sich das auch so einmal am Tag dann spritzen oder spritzen lassen, oder wie würde das funktionieren?
Also auch da ist das Ziel, dass man das einmal spritzt und dass es dann eben einfach im Körper bleiben kann, denn wenn es nicht gebraucht wird, wenn wenig Blutzucker da ist, dann dümpelt es ja einfach nur eben in dieser gekrümmten, mit sich selbst verbissenen Form herum und schadet nichts.
Was wäre denn der Vorteil für Frau Ruckert, jetzt im Vergleich zur Insulinpumpe, die ja auch schon ziemlich smart ist, wie ich es jetzt so verstanden habe?
Also im ultimativen Idealfall, wenn man dieses Insulin so perfekt hinkriegt, dass es auch genau richtig justiert ist, also dass es nicht zu leicht aufgeht und nicht zu leicht auch wieder zugeht, dann bräuchte man gar keine Insulinpumpe mehr. Dann würde dieses Insulin einfach immer mal wieder nachgespritzt, einmal am Tag oder vielleicht sogar nur einmal die Woche. Aber ich denke, muss man sehen, wie man das bauen kann.
Und wahrscheinlich müsste man dann aber auch gar nicht mehr messen oder
genau, denn das
die Mahlzeiten messen, planen, den Sport planen, solche Sachen.
Ne? Genau, denn das Messen sozusagen übernimmt ja das Molekül selber, indem es eben aufgeht bei viel und zugeht bei wenig Blutzucker. Aber nehmen wir mal an, es gibt vielleicht eine Zeit, wo das noch nicht ganz perfekt ist, und dann wäre das einfach Teil einer solchen Therapie und würde, sage ich mal, einen großen Teil der Arbeit erledigen. Und wenn es dann doch irgendwann mal ein bisschen zu viel Blutzucker wird, dann kann man immer noch ein anderes Insulin dazu spritzen oder von der Pumpe zuführen lassen.
Klingt das nach einer interessanten Alternative zur Pumpe für Sie, oder was meinen Sie?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, alles, was einen näher ans normale Leben bringt von Menschen ohne Diabetes, wäre super. Das klingt wirklich traumhaft. Ja, jetzt aktuell gibt's eben noch die eine oder andere Herausforderung, und gerade so der hormonelle Zyklus, auch wenn man in der Pubertät ist, die Menopause, solche Dinge bringen noch mal mehr Unruhe rein, und das wäre natürlich eine super Methode, um die Behandlung noch individueller gestalten zu können.
Wann wäre es denn tatsächlich so weit, dass diese Medikamente auch wirklich auf dem Markt sind und Frau Ruckert auch helfen können?
Also die müssen natürlich sehr gründlich erprobt werden, und dieses Insulin, das selber und alleine eben auf Blutzucker reagieren kann, das wird jetzt immerhin schon mit Freiwilligen erprobt, in der ersten Phase der Erprobung, der Phase 1. Es wird also noch einige Jahre dauern, und man wird auch noch Erfahrung sammeln müssen. Das heißt, kann sein, dass die jetzt entwickelten Insulinmedikamente, so wie sie sind, einfach nur nochmal bestätigt werden müssen durch zahlreiche Studien, dass das alles so funktioniert, auch in Extremsituationen, auch beim Sport, auch im Schlaf und so weiter. Es kann aber auch sein, dass man bei der Erprobung mit Freiwilligen feststellt, im Prinzip gut, aber wir müssen die Bindung noch etwas verstärken oder wir müssen die Bindung noch etwas leichter machen. Und das heißt, man muss nochmal an die Moleküle ran. Man muss irgendwie ein paar Atome hinzufügen, ein paar Atome wegnehmen. Und das heißt, dann muss man natürlich nochmal einmal die Runde übers Labor machen und dann wieder erneut proben. Also kann sein, in 3, 4, 5 Jahren sind wir am Ziel. Kann auch sein, es dauert länger. Aber wenn es länger dauert, dann heißt es nicht, dass das Konzept schlecht war, sondern dass man noch nachjustieren muss.
Unterm Strich kann man also sagen, es gibt neue Hoffnung für Menschen mit Diabetes Typ 1, auch wenn es da noch ein paar Unsicherheiten gibt und noch etwas dauern kann. Das war der Podcast Microscope mit Dr. Rolf Hoemke, Forschungssprecher beim VfA, und mit Eleni Ruckert. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Neues aus der Pharmaforschung finden Sie wie immer unter www.vfa.de. Und wenn Sie noch mehr wissen wollen, unser Format Makroskop liefert wirtschaftspolitische Hintergründe aus Forschung und Industrie. Jetzt auch alle zwei Wochen übrigens und mit einem neuen Kurzformat. Schön, dass Sie dabei waren. Ich bin Philipp Eins.
Microscope, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Weitere Infos aus der medizinischen Forschung finden Sie unter www.vfa.de.